Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Gossip. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast für eine bessere Welt. Deshalb bin ich grundsätzlich gegen Gewalt in jeder Form und gegen jedes Lebewesen. Vegan zu leben ist deshalb das Mindeste, was man tun kann. Keine Gewalt gegenüber menschlichen und nichtmenschlichen Tieren zu unterstützen. Was keine Gewalt gegen Menschen mit vegan zu tun hat? Ganz einfach. Es geht um Menschen, denen quasi das Essen gestohlen wird, weil wir es unseren sogenannten Nutztieren geben. Dazu gehört nicht nur der Hunger, den wir damit verursachen, sondern auch der Landraub und die Zerstörung von Arbeitsplätzen. Abgesehen vom Regenwald, denn die großen Konzerne, die das Land kaufen, bewirtschaften es selbst. Aber neben all diesen Formen offensichtlicher Gewalt, die mit der Ausnutzung unserer Geschöpfe zusammenhängen, gibt es auch Gewalt zwischen Menschen, die ebenfalls nur durch Empathielosigkeit erklärbar sind. Physische Gewalt ist nur eine davon. Daneben gibt es auch psychische, direkte und indirekte. Eine Form der indirekten, psychischen Gewalt ist das sogenannte Gossip. Ich gestehe, ich wusste vor kurzem nicht, was das bedeutet. Ja, nicht einmal, dass es das gibt. Zumindest nicht unter dieser Bezeichnung. Bis ich in einer Runde jemanden hörte, der die anderen dazu aufforderte, zu erzählen, was es denn so an Gossip im Betrieb gäbe. Nachdem niemand nachfragte, sondern sogar eifrig erzählt wurde, war mir zweierlei klar. Erstens, dass ich offenbar die Einzige in dieser illustren Runde war, die nicht wusste, was damit gemeint war, und zweitens, dass es sehr gerne aufgegriffen, respektive der Aufforderung nachgekommen wurde. Nach einigen Sätzen war mir auch klar, was es bedeutete. Gossip ist nichts Neues, sondern etwas, was es schon seit langer Zeit gibt. Nur, dass es früher Klatsch und Tratsch genannt wurde. Man könnte natürlich fragen, warum man plötzlich Gossip statt Klatsch und Tratsch sagen muss. Wohl, weil es netter, da ferner klingt, ist aber eher ein müßiges Unterfangen. Denn, egal wie ich es nenne, es kommt nichts Gutes dabei heraus. Klatsch und Tratsch bedeutet, dass ich Gerüchte weitererzähle, die mir irgendwer zugetragen hat, oftmals unter dem Siegel der Verschwiegenheit, was es desto spannender macht, es weiterzutragen. Sappernd, geifernd, sensationslüstern werden da Dinge aufgegriffen, die von denen, die es betrifft, nicht autorisiert wurden und oftmals gar nicht wahr sind. Die Augen glühten förmlich vor Begeisterung, sich über das Leben anderer hermachen zu können. Ob es stimmt oder nicht, tut nichts zur Sache. Es wird auch nicht nachgefragt oder verifiziert. Aber vor allem nicht darüber nachgedacht, ob ich jemand anderen damit Schaden zufügen könnte. Dazu möchte ich euch eine Geschichte erzählen, nämlich die von Melinda M. zur Veranschaulichung der Auswirkungen von Klatsch und Tratsch. Es war kurz vor Weihnachten, genauer hin am 22. Dezember, als die Polizei die Türe des kleinen Häuschens am Waldrand, das von Melinda M., ihres Zeichens Witwe und 42 Jahre alt, zwecks Nachschau geöffnet wurde. Man fand die Einwohnerin tot auf ihrem Bett liegend. Sanft und friedlich lag sie da, die Hände vor der Brust verschränkt, als wäre sie aufgebahrt worden. Das Haus war makellos sauber, die Bettwäsche ohne eine einzige Falte. Dass es sich um einen Selbstmord handelte, stand in keinem Moment außer Zweifel. Eigentlich war es beschämend, dass diese Frau bereits seit einer Woche tot in ihrem Bett gelegen hatte, bevor sich jemand fragte, was denn mit ihr war. Sie war niemandem abgegangen, außer ihrem Bruder, der die Polizei alarmiert hatte, nachdem er etliche Tage nichts von seiner Schwester gehört hatte. Was ungewöhnlich war, nachdem sie seit Jahren die Angewohnheit hatten, beinahe täglich zu telefonieren. Tatsächlich hatte sich Melinda M. nicht mehr gemeldet und sie selbst war nicht erreichbar gewesen. Das Mobiltelefon war ausgeschaltet. Warum er denn nicht selbst hinfahre und die Polizei mit sowas in Ruhe lasse, war er gefragt worden, denn man mache schließlich keinen solchen Radau, nur weil eine erwachsene, eigenständige Frau mal nicht erreichbar war. Das würde er ja gerne machen, hatte Matthias, der Bruder, erwidert, aber er wäre in Kanada und mit kurz mal Nachsehen wäre da nichts. Und was denn dabei wäre, würden sie mal kurz vorbeischauen. Nach einigen Versuchen, zuletzt mit der Drohung gespickt, er würde sich an die Presse wenden, raffte sich die Exekutive, unser aller Freund und Helfer, endlich auf, mal nachzusehen. Sie brauchte nicht einmal das Schloss aufzubrechen, denn die Türe stand offen. Im Haus war es bitterkalt gewesen, was die Beamten doch stutzig werden ließ. Schließlich fanden sie die Tote. Daraufhin benachrichtigten sie den Bruder und die Staatsanwaltschaft. Es wurde eine Autopsie durchgeführt, die ergab, dass sie eine beträchtliche Menge Schlaftabletten genommen hatte. Die Kälte hatte die Leiche gut konserviert, was nicht unbedingt von Nachteil war. Matthias, ihr Bruder, kam nun doch von Kanada nach Österreich, um seine Schwester würdevoll zu bestatten. Gemeinsam mit den beiden anderen Brüdern, die aber nicht solch einen engen Kontakt gehabt hatten. Mit einer Würde, die ihr Leben lang abgesprochen worden war. Wie er nicht unterlassen konnte, zu unterstreichen, denn wie konnte es sein, dass in einem Ort, in dem gerade mal 200 Menschen lebten, nicht auffiel, wenn eine Frau einfach so von der Bildfläche verschwand. Zumal Melinda, wie er wegen der vielen Telefonate nur zu gut wusste, jeden Tag zu Fuß zur Post gegangen war, um etliche Pakete aufzugeben und andere, die sie erhalten hatte, zu holen. Der Dorftratsch hatte sich der Sache natürlich angenommen. Melinda sei mit einem Mann durchgebrannt, hieß es da, oder sie sei nun völlig verrückt geworden und verbarrikadiere sich in ihrem Häuschen, denn ganz richtig im Kopf sei sie ja nie gewesen. Denn wer ginge schon mitten in der Nacht spazieren, selbst im Winter oder bei schlechtem Wetter? Es könne aber auch sein, dass sie von der Mafia umgebracht oder verschleppt worden war, denn sie habe wahrscheinlich einen gut florierenden Handel mit irgendetwas Illegalem betrieben, denn wie könne man es sich sonst erklären, dass sie so viele Backerl schicke und bekomme? Es könne sich beinahe nur um Drogen handeln, denn die Kartons waren relativ klein. Wie denn das ginge, so offensichtlich, wurde dann noch nachgefragt. Weil sich niemand um nichts kümmere, war die einhellige Meinung. Und überhaupt, wer nichts zu verbergen hätte, würde sich doch ins Dorfleben einbringen und nicht die meiste Zeit einfach in seinem Haus sitzen und mit niemandem reden. Sie wäre auf jeden Fall seltsam gewesen. Seit sie hier wohne und man wisse, was das für eine wäre, habe man die Kinder weggesperrt. Denn wer nachts allein im Wald spazieren gehe, der fresse auch kleine Kinder oder verwende sie für irgendwelche schrägen Rituale. So der Tenor im Ort, der Tratsch und Klatsch. Der Abschiedsbrief, der bei der Leiche gefunden worden war, hätte Auskunft geben können, aber das wollte niemand wissen, denn das hätte all den schönen Tratsch kaputt gemacht. Der Brief war zwar genau aus diesem Grund geschrieben worden, damit die Menschen endlich verstünden, was und wer Melinda M. war, die sich hier angesiedelt hatte, um in Ruhe leben zu können. Endlich in Ruhe leben zu können. Doch daraus wurde nichts, leider. So hatte sich Melinda M. in diesem Brief ihren Kummer weggeschrieben, der nun bei den Lebenden blieb, wenn es denn jemanden interessierte. Sie schrieb also: Dies ist mein Abschiedsbrief. Wenn er gefunden wird, bin ich bereits tot. Es ist das erste Mal, dass ich meine Geschichte erzähle. Und damit auch gleich das letzte Mal. Schließe ab, weil ich es nicht mehr ertrage. Eigentlich wollte ich nicht sterben, aber es scheint mir mittlerweile tatsächlich die einzige Option zu sein. Auch wenn ich euch Schmerzen zufüge, Matthias, Florian und Stefan, wofür ich mich gleich entschuldigen möchte. Aber ich bin mir sicher, ihr könnt mich verstehen. Wer, wenn nicht ihr, meine Brüder? Natürlich wisst ihr schon das ein oder andere, vor allem Matthias, der sich die Zeit nahm, oft stundenlang mit mir zu telefonieren. Aber mit den meisten habe ich niemanden belastet. Hier also meine Geschichte. Als ich geboren wurde, wart ihr schon lange auf der Welt. Ich war die Tochter der zweiten Frau eures Vaters. Eure Mutter, soweit ich das gehört habe, hat das Leben nicht mehr ausgehalten, so wie ich, weil unser Vater ein unbarmherziger Mann war. Er hat sie in den Tod getrieben, was er selbst nach einigen Jahren meiner Mutter erzählte, in einer Art und Weise, als würde er sich einer Heldentat rühmen. Jedenfalls erging es meiner Mutter nicht viel besser als eurer. Sie schenkte ihm die heißersehnte Tochter, immerhin, die er schon so lange hatte haben wollen, denn bisher hatte er nur Söhne gehabt. Auch dafür hatte er seine erste Frau verantwortlich gemacht. Solange ihr noch im Haus mit uns gelebt habt, habt ihr auch auf mich aufgepasst, aber ich war erst 12, als ihr ausgezogen seid. Einer nach dem anderen. Es war mir damals, als würdet ihr mich im Stich lassen. Aber dabei war es ja nur natürlich, dass ihr euer Elternhaus verließt, um euer eigenes Leben zu führen. Am selben Tag begann mein Martyrium, denn von da an kam er regelmäßig in mein Zimmer, um mich sexuell zu missbrauchen. Ich versuchte es meiner Mutter zu erzählen, aber sie hörte mir nicht zu und wenn, dann meinte sie, ich denke mir das alles nur aus, um ihn schlecht zu machen. Meine Mutter flüchtete sich in eine Krankheit. Natürlich wirkte sich das auch körperlich aus. Ich war immer schon zart gewesen. Darin geriet ich wohl meiner Mutter nach. Ich nahm immer mehr ab, war blass und eingefallen, aber vor allem hörte ich auf zu sprechen. Nachdem ich in der Schule gut war, galt ich bald als bloß verstockt. Kein Tratsch kam auf, denn der Herr Ministerialrat, der mein Vater war, war ein integrer Mann, der niemals etwas Schlechtes tun könnte. Eine Lehrerin wurde stutzig und redete mit meinem Vater, der aber bloß meinte, ich wäre eben verstockt und nicht ganz richtig im Kopf. So wie meine Mutter, die zu der Zeit bereits in der Psychiatrie war. Damit gab sich die Lehrerin zufrieden. Ich konnte es kaum erwarten, dass ich die Schule beendet hatte, um endlich von ihm wegzukommen. Zum Glück fand ich eine Stelle in einer Bücherei, denn ich habe immer schon gern gelesen und ich musste mich nicht mit Menschen befassen. Auch eine kleine Wohnung fand ich in einem riesigen Wohnblock. Sie war schlicht, aber ich brauchte nicht viel. Eigentlich hatte ich gedacht, dass ich in solch einer Ansammlung von Wohnungen anonym bleiben könnte. Doch der Tratsch und Klatsch waren derselbe wie in dem kleinen Ort, in dem wir gewohnt hatten. Meine ganze Freude war die Schmuckherstellung. Um dies professionell tun zu können, machte ich nebenberuflich meinen Lehrabschluss, so dass ich viele Abende nicht zu Hause war, so dass schon bald Gerüchte kursierten, was ich denn jeden Abend, wie es hieß, auswärts mache. Bald schienen die Menschen überzeugt davon zu sein, dass ich auf den Strich gehe. Ich zog mich noch mehr zurück und versuchte, möglichst allen Menschen auszuweichen. Endlich hatte ich den Abschluss in der Tasche und begann, Schmuck herzustellen, den ich online verkaufte. Es handelte sich durchgehend um Einzelstücke. Doch was meine Stücke so besonders machte, war ein kleines, aber wichtiges Zusatzelement, Ich hatte nämlich die Erfahrung gemacht, dass gerade Männer sich schwer tun, etwas zu schreiben, was ihre Gefühle ausdrückt. Ich ließ mir also erzählen, was sie ausdrücken wollten und verfasste einen Satz oder schickte ein Zitat. Das mussten sie nur noch mit der Hand auf ein hübsches Kärtchen übertragen, das ich ebenfalls mitschickte. Das unterschied mich von vielen anderen AnbieterInnen, denn die Konkurrenz ist groß. Es gelang mir innerhalb eines Jahres, mit meinem Online-Verkauf so viel zu verdienen, dass ich meinen bisherigen Brotberuf an den Nagel hängen konnte. Die nächsten Gerüchte waren vorprogrammiert, denn ich verließ nur mehr das Haus, um zur Post zu gehen und um lange Spaziergänge zu machen, wenn ich nicht schlafen konnte, und das passierte oft genug. Sie meinten, ich hätte einen reichen Liebhaber, der mich aushält. Dann endlich lernte ich einen Mann kennen, der wirkte, als würde er mich verstehen. Ich konnte mich ihm anvertrauen, da er wusste, wie es mir ging, nachdem er eine gewalttätige, psychisch kranke Mutter gehabt hatte. Doch auch vor ihm machten die Gerüchteküche nicht Halt, denn die Hausmeisterin erzählte ihm, dass ich ständig Herrenbesuche bekäme. Gemeint wart ihr. Jakob, so hieß der Mann, hörte nicht darauf, zunächst. Doch die Hausmeisterin erzählte es ihm immer wieder, bis er misstrauisch wurde. Doch statt mich zu fragen, begann er mich zu überwachen und sah, wie ihr mich besuchtet. Daraufhin stellte er mich zur Rede. Ich sagte ihm die Wahrheit, weil ich nichts zu verbergen hatte. Er meinte, dass ich ihm Unsinn erzähle, weil ihr so anders seid als ich. Da war keine Ähnlichkeit. Dabei hatte ich ihm bereits erzählt, dass ihr meine Stiefbrüder seid. Das ging so lange, bis ich euch bat, mit ihm zu reden. Dann schien er beruhigt zu sein. Es blieb etwas zurück. Dennoch, ein Misstrauen und der Hang, auf andere mehr zu hören als auf mich. Trotzdem blieb ich mit ihm zusammen, weil er auch so verständnisvoll und liebevoll sein konnte. 2 Jahre später heirateten wir und alles schien bestens zu sein. Doch seine Eifersucht wurde immer größer. Er fühlte sich als Mann wohl auch nicht voll, weil ich mit meinem Schmuckzeug, wie er es nannte, viel mehr verdiente als er. Es ging das Gerücht in seiner Firma um, dass ich ihn unter der Fuchtel hätte und die Hosen an, weil ich ihn einmal abgeholt hatte. Dann begann er mich zu schlagen. Ich verließ ihn. Immer noch nicht. Erst als ich schwanger war und er so lange auf meinen Bauch eintrommelte, dass ich das Kind verlor, verließ ich ihn. Wenige Tage später hatte er einen folgenschweren Autounfall, bei dem er starb. Das heißt, ich ersparte mir zumindest die Scheidung. Ich wollte so weit wie möglich weg von allem, was ich bisher kannte. So nahm ich das Haus in der Einöde, in dem ihr mich gefunden habt. Mein Nachbar war ein Mann, der aus ähnlichen Gründen wie ich aus der Stadt geflohen war. Er war um die 70 und hatte in dem Ort, an dem er zuvor gelebt hatte, als sogenannter Leihoper gearbeitet. Er war zuvor Lehrer gewesen und mochte es, für Kinder da zu sein. Es lief auch sehr gut. Die Kinder hatten ihn gern, doch es gab Menschen, denen es nicht gefiel. Deshalb begannen sie laut zu fragen, wie ein Mann dazu käme, ein Leihoper zu sein. Ein normaler Mann gebe sich doch nicht so gern mit Kindern ab. Eine Mutter vermeinte daraufhin Hinweise in den Kinderzeichnungen zu finden, dass sie sexuell missbraucht wurden. Die stellte sich zwar als haltlos heraus, aber die Gerüchte hielten sich, trotz besseren Wissens, so dass er nirgendwo mehr hingehen konnte, ohne beschimpft zu werden. Denn man kann sich ja sowas nicht aus den Fingern saugen. Wo Rauch ist, ist auch Feuer. Deshalb zog er hierher. Doch auch hier blieb man nicht verschont vor wilden Gerüchten. Ich trauerte um den Mann, der sich als gewalttätig herausgestellt hatte, den ich aber dennoch geliebt hatte. Ich trauerte um mein ungeborenes Kind und um meine verpfuschte Jugend. Ich schlief immer schlechter und ging stundenlang im Wald spazieren, so dass ich bald schon als verrückt gebrandmarkt wurde. Niemand wollte etwas mit mir zu tun haben. Deshalb habe ich beschlossen, diese Erde, die mich nicht will, oder besser deren Menschen, zu verlassen. Passt gut auf euch auf, ihr, die einzigen Menschen, die je gut zu mir waren. In Liebe, eure Schwester. Soweit die Geschichte. Es waren Klatsch und Tratsch, was man heutzutage so euphemistisch Gossip nennt, die zwei Menschen zerstörten. Interessant daran ist, dass sich diese Gerüchte immer auf Menschen zu konzentrieren scheinen, die schwach und wehrlos wirken. So wie Melinda, so wie der Leihoper. Sensible Menschen, die eigentlich unsere Unterstützung bräuchten und nicht unsere Verfolgung. Es hat aber offenbar etwas Verlockendes, Dinge über andere zu erzählen, die sie schlechter dastehen lassen als einen selbst, oder genüsslich das Unglück anderer durchzukauen. Natürlich, es ist schrecklich. Aber warum ist es so schwer, dabei das Grinsen zu unterdrücken? Deshalb sollte man auch achtsam sein mit dem, was man jemandem anvertraut, vor allem, wenn es unter dem Siegel der Verschwiegenheit geschieht. Da scheint es besonders viel Spaß zu machen, das weiterzuerzählen. Aber was ist es, was uns dazu veranlasst, ohne nachzudenken, Gerüchte, Verleumdungen in die Welt zu setzen, unhinterfragt, ungeprüft? Ist es die fragile Lust daran, anderen zu schaden? Oder ist es einfach menschlich? Ich denke, dass wir den Bezug zum anderen auf weiten Strecken verloren haben. Selbst zu den Menschen, die uns angeblich nahestehen, denen wir emotional verbunden sind. So wie Melindas Mann mehr auf die Hausmeisterin hörte als auf seine eigene Frau. Deshalb seid achtsam mit euren Worten. Sie können verletzen, Leben zerstören. Seid vorsichtig mit dem, was euch anvertraut wird, und geht damit so um, als wäre es euer eigenes Geheimnis. Seid vertrauenswürdig und aufrichtig. Dann kann Miteinander gelingen. Und wir sind wieder einen Schritt weiter, einen Schritt näher zu einer Welt voller Love, Peace and Tofu.